Muss ich einen Intro-Aufsager machen? Ja, ne?
Welchen Intro-Aufsager?
Mein Name ist Henning Krause.
Ja, kannst du mal machen. Ja, genau. Das heißt, ich muss dann noch ein neues Intro produzieren. Echt, du machst es einem auch nicht leicht.
Schlimm, ne? Mhm.
Dann fangen wir an.
Mein Name ist Henning Krause. Herzlich willkommen zum Resonator, dem Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Hast du Gemeinschaft gesagt und nicht Gesellschaft, wie der Kollege vorhin die ganze Zeit.
Schlimm, ne?
Das passiert aber schnell, dass man Gesellschaft sagt. Mir passiert das immer noch.
So ist das, ne? Ja, nee, das ist so ein absolutes No-Go bei uns. Das kann man überhaupt nicht machen.
Echt?
Ja. Das ist so, als wenn ich Holger Kurz sagen würde.
Ernsthaft?
Ja.
Also da haben wir kein Verständnis für?
Naja, es hat ja auch was mit der Governance zu tun, wie das so schön heißt. Sprich, mit der Struktur. Also die Helmholtz-Gemeinschaft ist halt eine Gemeinschaft aus 18 unabhängigen Forschungszentren. Und es gibt ja auch andere außeruniversitäre Forschungsorganisationen, die eine Gesellschaft sind, die dann aber wirklich eine Rechtseinheit darstellen.
Ah!
Zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft.
Planck, nicht Klank.
Und das, obwohl du gerade die Nüsse gegessen hast und nicht ich. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine Gesellschaft und das ist wirklich ein Riesenladen, wo es einen zentralen Chef gibt.
Verstehe.
Und bei allen Leuten auf dem Kontoauszug steht Max-Planck-Gesellschaft drauf und bei uns gibt es 18 verschiedene Player plus die Geschäftsstelle noch oben in der Mitte.
Ach, ich dachte, das wäre jetzt eher so ein semantisches Problem. Und,
nee, es ist schon etwas, auch was das Selbstverständnis und so ausmacht, ne?
Aber eigentlich wollte ich nicht dich über die Helmholtz-Gesellschaft befragen.
Ja, vor allem muss ich erstmal meinen Gast hier vorstellen.
Ja, bitte.
Als Moderator der heutigen Sendung. Genau, wir machen ähnlich, wie wir das in Folge 22 nach einem Jahr Resonator schon mal gemacht haben, jetzt nach 3 Jahren nochmal so einen kleinen Rückblick.
Und welche Folge dürfte das denn jetzt sein? So um die 72, 73, 74, irgendwie sowas, ne?
Genau, ja, sowas etwa. Und ja, da wollten wir einfach nach 3 Jahren nochmal so einen kleinen Blick zurückwerfen und außerdem haben wir was zu feiern beim Resonator-Podcast.
Beim Resonator-Gesellschafts-Podcast. Was gibt's denn zu feiern?
Ich wollte dir herzlich gratulieren, Holger.
Dankeschön, vielen Dank.
Wir haben jetzt 1 Million Downloads.
Jetzt erst?
Ja, haben wir jetzt nach knapp 2,5 Jahren Sendung ungefähr erreicht und genau.
Freut dich das oder nicht? Also ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ich hätte am Anfang, als wir losgelegt haben, hatte ich so gesagt, wir wollen ungefähr so 10.000 Downloads pro Folge erreichen. Das war so mal so ein Ziel. Mhm. Und das haben wir jetzt deutlich überschritten. Da sind wir jetzt so, also 10.000 Downloads haben wir so nach 2 Wochen etwa oder nach 10 Tagen etwa erreicht bei jeder Folge. Und mit Longtail hinten dran haben wir so etwa 14.000 im Durchschnitt an Downloads. Aber, und das macht dann halt jetzt diese 1 Million aus. Ich hatte auch am Anfang, als ich so auch das mit so meinem Raumzeitprojekt von früher mal verglichen habe.
Ja gut, Space geht immer.
Ja, Space also, ist natürlich ja, irgendwie.
Das ist, ich glaube, es gibt kein Thema, womit du mehr Leute gleichzeitig irgendwie auf deine Seite ziehen kannst. Also das ist
in diesem Wissenschaftskontext.
Wahrscheinlich in jedem Kontext.
Meinst du besser als Fußball und Promis?
Ja, ja.
Echt?
Weil du wirst mit jedem Fußballfan über den Weltraum reden können, aber nicht mit jedem Weltraumfan über den Fußball.
Okay.
Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also ich kann mir kein Thema vorstellen, mit dem man erfolgreicher sein könnte als mit Weltraum. Also wirklich nicht. Ich überlege gerade. Nee. Also selbst so Life Sciences, ne? Also haben wir hatten jetzt irgendwie eine Reihe an Krebs und Alterskrankheit und weiß der Geier was Folgen gemacht. Ich glaube, selbst da wirst du Leute finden, die sagen, nee, interessiert mich, geh weg.
Aber hat nicht jeder irgendwie eine Oma, die.
Ja, trotzdem, ich glaube, wenn du irgendwo hingehst und sagst so, Raumschiff zum Mars, da wird jeder sagen, ja wie? Und mit dir darüber reden wollen.
Oder wenn sie es meinen, dass es Steuerverschwendung ist und
eine
Meinung dazu
haben. Ja. Also das.
Ja gut, dann müssen wir nochmal mehr Raumfahrt
machen.
Mehr Raumfahrt wagen.
Und was natürlich auch gut ist, Straßenverkehr. Also haben wir ja auch, DLR macht ja Verkehr. Und ich glaube, damit kannst du auch gut punkten, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wobei das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, die Leute sehen das ja nicht in ihrem Alltag im Straßenverkehr, was da alles erforscht wird. Ne?
Ja.
Also so ein, weiß nicht, man merkt vielleicht mal, wenn man da in Braunschweig an so einer Ampel langfährt, dass da irgendwie so komische Kameras sind oder so. Aber
hier in Adlershof ist doch auch so eine Messbrücke.
Ja, ja. Aber das, was jetzt die Verkehrsforschung da für dich im Alltag tut, der Stau ist ja immer noch da, ne?
Ja.
Und die Radwege sind immer noch schlecht. Ja. Und
aber um Radwege kümmern die sich, glaube ich, nicht die Kollegen, oder? Ich
wollte jetzt nur nicht so eine autozentristische Perspektive hier einbringen.
Nee, aber wäre nochmal interessant, was würde eigentlich passieren, wenn die Verkehrsforscher am DLR sich um Fahrradwege kümmern?
Es gibt ja zum Beispiel so Theorien, habe ich mal irgendwie von aus Köln gehört, dass irgendwie, wenn du zum Beispiel so eine Rheinbrücke in Köln für den Verkehr sperrst, dass der Verkehr wirklich weniger wird.
Ja.
Also die befürchten dann immer, dass es Staus auf den anderen Rheinbrücken geben würde.
Mhm.
Aber obwohl das so Nadelöhre sind,
das ist halt genau dieser Effekt, den wir auch sehen werden für den Fall, dass wir in Berlin irgendwann mal diese A100-Verlängerung Richtung Norden bekommen. Da wird ja auch mal gesagt, so, ja, nee, das wird ja entlasten und das wird nicht passieren. Da bin ich mir sehr sicher. Also, weil es ist nämlich noch nirgends passiert, dass mehr Straße zu weniger Verkehr geführt hätte, sondern es werden einfach mehr Leute fahren und wir werden, aber ich meine so, was würde passieren, wenn Grundlagenforscher sich um Fahrradwege kümmern? Also was käme da für ein Fahrradweg raus? Was käme da für eine Verkehrsführung bei raus? Und das finde ich schon, was kämen da für Assistenzsysteme bei rum?
Ja,
wir arbeiten die ganze Zeit an Assistenzsystemen für Autos. Also es war ja eine dieser DLR-Besuche. Ich weiß, ich habe leider seinen Namen vergessen.
In Braunschweig, der.
Ja, in Braunschweig.
Ja.
Der dann halt auch, ich weiß gar nicht, ob es in der Sendung war oder, ich
weiß es echt nicht mehr.
Müsste nochmal nachblättern. Also ob es in der Sendung war oder danach oder davor, der halt auch sagte, na ja, so ein moderner 5er BMW in Vollausstattung, der kann im Prinzip schon 120 auf der Autobahn alleine fahren. Und wenn sie bewusstlos wären, fährt er rechts ran und hält an und holt Hilfe.
So. Wenn es dann aktiviert wäre
in der Software. Wenn es in der Software aktiviert wäre. Aber die brauchen halt die ganze Rechenkapazität für die Abgas.
Böser Holger.
Und wenn du aber so ein Mindset auf Fahrräder loslässt, ich würde gerne mal erleben, was passiert dann. Was für Assistenzsysteme würden die in Fahrräder einbauen? Weil du kannst ja keinen Bremsassistent machen, weil ein Fahrrad, das auf einmal anhält, ist halt, da gehst halt fliegen.
Tja.
Also was machen die da sonst rein? Also wie würdest du in ein Fahrrad ein Assistenzsystem bauen, das dich in ähnlicher Weise vor Unfällen bewahren kann, wie zum Beispiel die Assistenzsysteme, die in den toten Winkel gucken? Also was muss das machen? Feedback am Lenker? Rütteln? Muss es schwerer werden zu treten?
Finde ich mal ein spannendes... Mir ist nicht bewusst, dass wir innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft da jetzt irgendwie ein konkretes Forschungsprojekt zu hätten, aber das müsste man nochmal eruieren. Im Zweifelsfall würde ich sagen, die Gesellschaft ist halt, wie man das in jedem taglichen Straßenverkehr erlebt, halt sehr autozentristisch und so ist wahrscheinlich auch die
von Autos
Ausrichtung geht des Forschungspotenzials.
Von Autos geht halt auch die größte Gefahr aus, darum ist es da das Sinnvollste, die Assistenzsysteme zu entwickeln.
Mhm.
Also das Einzige, was wahrscheinlich noch gefährlicher ist, sind PKW, sind LKW in der Innenstadt.
Abbieger und so.
Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem, Assistenzsysteme für Fahrräder. Oder Fahrradwege wie in Holland. Da hat doch jetzt irgendwie ein Forscher hat doch jetzt ein kurzes Stück Radweg gebaut, das was Strom erzeugt, wenn du drüber fährst, irgendwie so piezo.
Ja, gut, die haben
so. Und nachts irgendwie so vor sich hin glimmt,
sodass
du halt immer eine beleuchtete Fahrbahn hast. Das ist auch cool.
Macht das auch den Schnee? Schmilzt das auch den Schnee weg, wenn er kommt?
Es würde mich wundern, wenn nicht.
Ja, weil sonst kannst du auch keine Sonnenenergie da irgendwie groß aufschnappen, ne?
Stimmt.
Ja. Ja, gut. Wir könnten noch mal ein bisschen irgendwie einen Blick zurückwerfen, was so in verschiedenen Folgen gelaufen ist.
Oh, weia, wenn ich mich da noch dran erinnere.
Das wäre zum Beispiel, die Frage. Ich habe zum Beispiel auf Twitter eben mal rumgefragt, ob Hörer irgendwelche Fragen haben
an dich. Ja, oh cool, Hörerfragen.
Hörer und Hörerinnen. Und da war zum Beispiel, bei welchem Thema hast du am meisten gedacht, das kapiere ich nie im Leben, was der mir da erzählt.
Das ist nach wie vor Ursel Fanz.
Die Fusionsforschung.
Ursel Fanz und die Plasmaheizung. Das ist nach wie vor was, wo ich echt Probleme hatte. Und da haben wir dann sozusagen eine Fortsetzung von gemacht am Wendelstein.
Ja.
In Greifswald.
Was halt, ja.
Das sind so Sachen, und das kann man auch sogar in eine ganze Kategorie einordnen. Also Teilchenphysik, so diese ganzen, also alles, was so. Ja, was die Newton'sche Physik da so ein bisschen hinter sich gelassen hat, das ist was, das begreife ich nicht. Das begreife ich in dem Moment, wo so Leute wie Ursel Fanz oder wie der
Klinger
mir das erklären, da habe ich das Gefühl, Also das heißt, im Erklärstrang der Leute ist es zumindest in sich schlüssig.
Ja.
Aber dadurch, dass ich überhaupt keine Berührung dazu habe, verblasst das auch extrem schnell wieder, dieses ganze Wissen. Das Einzige, was dann halt übrig bleibt, sind so Sachen wie Erkenntnis.
Ja, genau. Das würde mich so mehr interessieren. Was siehst du denn dann als Erkenntnis an, wenn ich dich so verstehe, dass du das Wissen, was du dir da erfragst, dann aber auch nicht unbedingt so intensiv abspeichern könntest, dass du es danach reproduzieren könntest? Ist es trotzdem ein Erkenntnisgewinn?
Es ist trotzdem ein Erkenntnisgewinn. Also es ist so, wenn du dann fünfmal fragst, was ist eigentlich Plasma, hast du es halt irgendwann begriffen und auch die Ableitungen aus diesem Begreifen, was eigentlich Plasma ist, das ist halt in kein Behältnis kann, dass da drin Magnetfelder entstehen, wenn du es mit einem Magnetfeld beschleunigst und also solche Sachen.
Ist es vielleicht also, das ist so ein auch so ein bisschen was, dass du dich zurückerinnerst an das Gefühl, dass du zufrieden warst mit der Erklärung, die du da bekommen hast und insofern dich da fusionsforschungstechnisch in sicheren Händen weißt und ganz zufrieden bist damit.
Einmal das, aber auch gleichzeitig so dieses Gefühl, ein bisschen besser verstanden zu haben, was die Welt zusammenhält. Mhm. Also das schon. Also ich bin wesentlich, klingt irgendwie blöde, aber ich bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Also das ist schon, du musst jetzt halt schon ein bisschen schwerere Geschütze auffahren als irgendwie ein Beschleuniger. Ja, mein Gott. Ja. Also Beschleuniger kann ich mir selber bauen. Also. es ist tatsächlich so. Also früher habe ich so gesagt, Beschleuniger, Teilchenbeschleuniger, Kuchenschleuder. Heute ist halt wirklich, wenn einer sagt, Beschleuniger, ist das Erste, was mein Gehirn sagt, linear oder Ring? Also, das ist schon ganz interessant. Und was macht ihr da? Also detektiert ihr Teilchen oder erzeugt ihr irgendwas? Also das ist schon ganz interessant, dass ich gefühlt auf einem natürlich immer noch völligen Amateurniveau und völlige so eine Kneipenfachsimpelei-Niveau, aber trotzdem irgendwie. Ja, mich erschreckt das nicht mehr, wenn mir ein Plasmaphysiker gegenübersteht.
Eine weitere Hörerinnenfrage und jetzt vielleicht nicht nochmal Ursel Fanz nennen. Okay. Welcher deiner Interviewpartner hat dich am meisten beeindruckt?
Darfst auch nochmal Ursel Fanz nennen. Ursel Fanz war schon wirklich beeindruckend. Ich meine, das Beeindruckende, es ist halt blöde für die Hörerschaft, das Beeindruckende an Ursel Fanz habe ich ja dann hinten doch großflächig rausgeschnitten, weil wir hatten halt auch einen Mordsspaß die ganze Zeit. Also wir haben halt, weiß ich nicht, gefühlt 10% der Sendung einfach verlacht, wo sie dann hinterher sagte, schneid mir lieber raus wegen Seriosität und so. Wie war die Frage?
Welcher Interviewpartner hat dich am meisten beeindruckt?
Ich hätte jetzt ja so einen Verdacht. Ich überlege gerade. Was wäre denn dein Verdacht? Es gibt mir Zeit zu überlegen.
Mit wem wolltest du denn schon immer mal ein Interview gemacht haben seit Jahren? Und ich habe
ihn. Na gut, Mujib Latif natürlich. Das schon. Aber den fand ich jetzt gar nicht so beeindruckend. Also an dem war viel eher beeindruckend, dass der Sockel, auf den ich ihn jahrelang gestellt habe, dass der da gar nicht stand, sondern ein völlig normaler Typ ist. Beeindruckend, ich versuche da mal eine Meta-Antwort drauf zu geben, beeindruckend fand ich immer diejenigen Forscher, die in der Lage waren, die Forschung, die sie betreiben, in einer Weise zu erzählen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dümmer zu sein, obwohl es Physik war. Mhm. Also solche Sachen. Wer mir wirklich hängen geblieben ist, das ist auch schon ewig her, das war die, ich habe ihren Namen leider vergessen, die Pressesprecherin vom DKFZ.
Stefanie Seltmann.
Genau, die wusste halt bis ins kleinste Detail, was in ihrem Laden passiert. Und das bin ich eigentlich nicht gewohnt. Pressesprecher, die haben so ein paar Worthülsen, die reihen die aneinander und machen das dann hauptsächlich schriftlich. Und ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, ja, eigentlich müsste ich jetzt nicht noch mit irgendwelchen Wissenschaftlern reden, sondern Kollegin Seltmann wird mir das auch alles erklären. Also, was finde ich immer sehr beeindruckend. Aber so richtig so, was fand ich denn? Welchen Gesprächspartner fand ich? Welches Kind, ne? Welches deiner Kinder hast du am liebsten? Sein Lieblingskind,
ja. Na gut, musst du auch, wenn du später noch drauf.
Ja, bestimmt. Also ich muss dann ja auch kommst. In meinem Kopf nochmal so die Zentren abreisen.
Ja, wo willst du denn als nächstes mal hinfahren? Wo warst du lange nicht mehr? Was willst du gerne? Hast du ein Thema, das dir auf der Seele brennt, was wir im nächsten Jahr?
Ein Thema, was mir auf der Seele brennt, im nächsten Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, als müssten wir uns noch mehr um die Meere kümmern. Mhm. Aber das ist eher so ein romantisches Ding, glaube ich. Also wo ich denke, so das. Nächstes das ist Jahr, noch nicht zu Ende erzählt. Also wir machen da gerade echt viel kaputt. Viel kaputt. Das war also
Mülle im Meer zum Beispiel.
Ja, Mülle im Meer war so ein. Ja. Das war zum Beispiel eins der beeindruckendsten Gespräche, weil das war gleich eins der kürzesten und gleichzeitig eins der deprimierendsten. Das Beeindruckende war halt dann, als ich hinten raus fragte, gibt es denn irgendwas Positives vom Meer zu berichten? Und
waren ja zwei Kolleginnen.
Ja, genau. Abi, ne? Und ihn, also er antwortete dann, ja, ich war neulich im Urlaub am Meer, war schön. Und das ist dann schon irgendwie sehr, erschütternd, auch nachhaltig erschütternd, wenn der Wissenschaftler nicht sagt, ja, das kriegen wir in den Griff, sondern sagt, wenn man das sich so anguckt, dann sieht das gut aus. Das ist schon echt ein bisschen bitter.
Ja. Ja.
Und sonst beeindruckend fand ich halt diese Krebsgeschichten jetzt so. Weil ich meine, ich bin jetzt 46 Jahre alt, ich habe sehr lange geraucht. Das ist immer so. Ich bin 46 Jahre alt, ich habe sehr lange geraucht, ich habe Übergewicht. Ich hatte sehr lange sehr viel mehr Übergewicht. Ich weiß nicht, was für Risikofaktoren, ich fliege viel. Ich vereine so unglaublich viele Risikofaktoren auf mich, dass jedes Mal, wenn ich dann mit irgendwie so Onkologen oder sonstigem in Berührung komme, ich da sitze und irgendwie denke so, nee, ich will hier weg. Das ist dann wirklich, ich habe wirklich einen Fluchtreflex im Kopf, wenn es um Krebs geht.
Ja, ich fand irgendwie auch die aktuellen Folgen, die wir jetzt da im Oktober und Ende September zu veröffentlicht haben, auch ja wirklich spannend einerseits. Und das gab es auch im Feedback der Hörerinnen und Hörer auch, dass dieses Krebsmythen auch mal über solche Dinge zu reden. Normalerweise ist die Wissenschaftskommunikation, die wir machen, ja eher so eine, wir erzählen hier ein paar Fakten und erzählen da ein paar Erkenntnisse. Und mit diesen ganzen Verschwörungstheoretikern geben wir uns gar nicht ab, in dem Sinne, dass wir gar nicht erst darauf eingehen, was es da für Mythen gibt. Aber da haben wir das mal so.
Das ist halt das Problem bei solchen, bei allem Möglichen, also bei jeglicher Pseudowissenschaft, bei jeglicher Verschwörungstheorie. In dem Moment, wo du darauf eingehst, machst du ja dieses Ding zu einem legitimen Diskursgegenstand, was es ja eigentlich schon gar nicht ist. Ja, das ist halt, also.
Ja, aber du greifst auch einen gesellschaftlichen Diskurs auf, der es halt schafft, irgendwie halt für die Leute einen Aufhänger zu bieten, warum sollte ich mir gerade das gerade jetzt anhören? Halt.
Das ist richtig. Gleichzeitig hast du aber das Problem, in dem Moment, wo wir da über Misteltherapie reden und sagen, das ist halt Quatsch, ja, und das war auch schon immer Quatsch, in dem Moment sorgst du halt dafür, dass über Misteltherapie geredet wird. Das ist so dieses any promotion is good promotion-Ding. Mhm. Dass ich zwar bezweifle, aber an der Stelle hebst du das Ganze halt auf eine Bühne. Und auf dieser Bühne wird es dann diskutiert. Und dann hast du halt dieses alte Presseproblem, das kennst du, du machst ja ewig schon Wissenschafts-PR, das alte Problem, beim Klimawandel konnte man sich das ganz gut angucken. Es gibt keinen Zweifel am menschengemachten Klimawandel, außer Spiegel Online schreibt halt die ganze Zeit, dass es Zweifel am menschengemachten Klimawandel gibt, weil irgendein hirnloser Ingenieur irgendwo in Thüringen ein Pseudo-Institut gründet, was wahrscheinlich nur er selber ist, und die ganze Zeit erzählt, das gäb's nicht. Naja, das ist halt so das Problem. In dem Moment, wo man aber solchen Leuten gar nicht erst eine Bühne gibt und sagt, ich rede mit ihnen nicht, ja gut, dann kommen die Journalisten.
Aus Sicht der Journalisten gibt es halt diese Regel, du musst halt irgendwie, wenn du keinen Streit hast in einem Thema, dann hast du auch keinen Pfeffer drin, dann nimmt der Chefredakteur dir nicht ab, dass das halt irgendwie wirklich Potenzial hat, an dem man sich reiben kann, und dann weiß man nicht, wenn es keinen Stoff gibt, wieso sollte ich das jetzt gerade lesen? Ja, und selbst wenn es
If it bleeds, it leads.
Selbst wenn es keine 50-50 oder 80-20 oder 99-1 Verteilung ist, sondern noch extremer, dann gibt es halt Medien, die das trotzdem so aufbereiten.
Ja, es ist halt diese extrem hochgehaltene journalistische Maxime, auch immer die andere Seite zu hören, wenn man berichtet. Nur ist halt, das bedeutet halt nicht, he said, she said Journalismus zu machen. Ja, okay, der Klimaforscher, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, sagt das eine. Und der Typ, der irgendwie so eine Input-Output-Verwechslung macht, weil er irgendwann mal Ingenieur geworden ist, der sagt das andere. So funktioniert's halt nicht. Da müsste man sich vielleicht auch in der Wissenschaftskommunikation nochmal überlegen, wie geht man da eigentlich ran? Ja. Ich sag ja immer, wenn dann irgendwie jemand kommt oder kam, als ich noch Radio gemacht habe, wenn dann so jemand kam, ich habe halt immer den Käsemond-Vergleich gebracht.
Ja, ja.
Ich habe immer gesagt, wir reden doch jetzt auch nicht darüber, dass der Mond aus Käse ist. Warum soll ich denn jetzt mit dir darüber reden, ob Homöopathie funktioniert?
Ja, aber hast du den Eindruck, dass das die Leute dann überzeugt hat? Ich meine, hast du damit sehr gut abgeholt, aber mich brauchst du auch nicht zu überzeugen.
Die Orientierungslosen. Also das ist das Problem beim Diskutieren mit Fundamentalisten. Ist ja, dass du die sowieso nicht umgedreht kriegst, du kriegst sie nicht widerlegt und gar nichts. Darum mache ich entweder, gehe ich hin und versuche zu dekonstruieren, wie Fundamentalisten diskutieren. Also ich gehe gar nicht auf deren Inhalte ein, sondern strukturell und sage, nee, da hast du jetzt einen Strohmann gebaut, weil du nämlich gemerkt hast, dass du auf dem anderen Ding oder Nebenkriegsschauplatz gebaut, weil du gemerkt hast, dass du auf dem anderen Schlachtfeld oder auf dem Hauptschauplatz nicht gewinnen kannst. Und was du jetzt versuchst, ist, mich dreimal Ja sagen zu lassen auf Nebenkriegsschauplätzen und daraus abzuleiten, dass du sonst auch recht hast. Aber das wird dir nicht gelingen, mein Freund. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich gerne mache und was, glaube ich, auch gut funktioniert, ist, ich mache diese Leute lächerlich. Und das geht halt am besten, indem du die absurdest möglichen Vergleiche heranziehst und damit drehst du nicht die Spinner um, aber du gibst den Orientierungslosen vielleicht noch mal so einen leichten Schub, noch mal nachzudenken, wie plausibel das denn wirklich ist, was der Heilpraktiker da erzählt. Hm. Ja, weil wenn das, was der Heilpraktiker erzählt, stimmt, dann ist auch der Mond aus Käse und die Erde eine Scheibe, weil dass der Mond aus Käse ist, kann ich jeden Abend am Himmel sehen, und dass die Erde eine Scheibe ist, dazu muss ich mich nur ins Meer stellen.
Wir versuchen ja mit dem mit eigentlich verschiedensten Tools unserer Wissenschaftskommunikation, auch mit dem Resonator, halt ja Futter dafür zu liefern, dass man halt irgendwie sieht, dass ein naturwissenschaftliches Weltbild einen sehr guten Erklärungsansatz für die Dinge, die wir in der Welt hier beobachten,
den einzigen sinnvollen.
Und dazu haben wir ja auch gesagt, dass wir auch den Resonator als, ich meine, das ist ein Audio-Podcast, gleichzeitig ist Audio als Medienkonsumverhalten, gerade Audio-Podcast, auch etwas, was ja zum gewissen Teil nur in gewissen Kreisen konsumiert wird. Ich habe dazu jetzt neulich ist die ARD-ZDF-Online-Studie erschienen, und da habe ich nochmal ein paar Zahlen gefunden, wollte ich dir gerne nochmal auch so darstellen, was sie da rausgefunden haben. Also die haben irgendwie alle Deutschen ab 14 Jahren befragt, das sind dann 70,5 Millionen Deutsche. Und von denen
repräsentativ, aber ne?
Ja, genau. Die haben klar 1000
Leute. Weil mich hat keiner gefragt.
1000 Leute haben sie gefragt, und die Gesamtgrundheit ist halt 70,5 Millionen Deutsche. Und auf diese Zahl bezieht sich also dann. Ach nee. Und dann gibt's noch mal. Da haben sie gefragt, welche von denen überhaupt online sind. Und das sind wiederum 80% davon, also 56 Millionen Leute.
Was interessant ist, dass die restlichen 20% nicht begreifen, dass auch sie online sind. Das ist ja der Witz. Niemand ist nicht online.
Meinst du das?
Ja, natürlich.
Ja.
Wenn du einen Telefonhörer zu Hause hochhebst, telefonierst du übers Internet. Es ist niemand mehr nicht online.
Also, weiß nicht, wenn man so im Altenheim ist oder so, ist man dann auch online?
Mit Sicherheit bist du da auch online, weil nämlich die ganzen Überwachungssysteme, die da laufen,
wahrscheinlich über WLAN gehen.
Genau. Ja. Also ich glaube wirklich, dass niemand nicht online ist.
Okay.
Außer die Eremiten jetzt und die Elektrosmog.
Gut, sagen wir so, also 80% dieser Befragten haben sich als Onliner selber klassifiziert. Und von denen nutzen also 13% Audio-Podcast. Das wären dann 7,3 Millionen Menschen.
Das
was ich für eine unglaublich große Zahl halte, wenn
das
ich
ist
sonst mir mal vergegenwärtige oder wenn ich mir einfach so die Podcast-Landschaft in Deutschland angucke. Ja. Also theoretisch gibt es dort draußen 7,3 Millionen Leute, die wir erreichen könnten, und ohne denen erstmal das Format oder so das Genre irgendwie oder so erklären zu müssen.
Ist das nicht? Sagen wir mal die Herangehensweise. Ne?
Ja.
Wahrscheinlich sind die meisten sich nicht darüber im Klaren, dass ein Podcast ein regelmäßig per Abonnement zu beziehender Audioinhalt
ist. Das ist nämlich gleich die nächste interessante Frage, beziehungsweise der übernächste Punkt, zu dem ich kommen wollte, was das Abo angeht. Aber davor wollte ich noch mal kurz sagen, dass im Jahr davor haben sich halt 7% der Leute, also nicht 13%, sondern 7% der Leute im Jahr 2014 als regelmäßige Podcast-Konsumenten geoutet. Da hat es jetzt nicht im letzten Jahr eine Steigerung um 6 Prozentpunkte gegeben, sondern die Frage, die ARD-ZDF-Online-Studie da gestellt hat, hat sich ein bisschen geändert. Mhm. Bis 2014 bezog sich die Frage auf explizit abonnierte Podcasts. Ja. Und jetzt seit 2015 fragen sie zusätzlich halt auch ab, ob überhaupt Audio-Podcasts benutzt werden.
Das heißt, sie fragen ab, ob Leute im Internet Audioinhalt konsumieren.
Genau, richtig. Das ist ja auch das, was so also eine ARD oder so ein ZDF irgendwie auch insbesondere interessiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal angucken, wie viel Prozentpunkte der Leute dort das über ein Abo nutzen, dann sind es irgendwie nur 3 Prozentpunkte von diesen 13%, die das über ein Abo nutzen, und 10 von diesen 15, von den 13%, die überhaupt Podcast nutzen, sagen, ich nutze das ohne Abo.
Ja, und da wüsste ich jetzt gerne nochmal, ich weiß nicht, haben die das so fein granuliert, was die Leute sich anhören, weil es würde mich nicht wundern, wenn das meiste die Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind, auf denen Sendungen nachgehört werden können, weil das ja auch genau das ist, womit der öffentlich-rechtliche Rundfunk permanent Werbung macht. Deswegen sind die auch bei iTunes so weit oben in den Charts, weil die halt im Prinzip nach jeder Sendung sagen, uns können Sie auch nochmal kostenlos als Podcast abonnieren oder uns nochmal als Podcast im Internet hören, oder die es überhaupt nicht begriffen haben und trotzdem noch im Radio moderieren, sagen, Sie können auch mit uns podcasten.
Also in diesem Detailgrad habe ich das hier in meinem Exzerpt jetzt hier nicht drinstehen, aber ich vermute mal, dass es auch genauso ist, wie du sagst.
Aber
was ich halt daran wirklich interessant fand, weil wir beim Resonator, wir haben das in unserem letzten Gespräch hier vor 2 Jahren schon gesagt, wir hatten eigentlich den Wunsch mit dem Resonator-Podcast, die Hoffnung verbunden, aus dieser Filterbubble der Leute, die eh schon Podcasts hören, rauszukommen und allgemein alle Leute zu erreichen, die sich für Wissenschaft interessieren und dann zu sagen, gut, jetzt ist es halt mal kein Text, sondern hier hast du mal ein Audio zu hören. Wenn ich jetzt aber hier lese, es gibt 7,3 Millionen Leute, die potenziell irgendwie bereit wären oder jetzt schon Audio im Web nutzen, muss ich doch sagen, dass da liegt eine unerschlossene Interaktionsgruppe.
Das ist halt die große Frage. Wenn das Leute sind oder überwiegend Leute sind, die sich auf den Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich glaube nicht, dass beim privaten Rundfunk irgendjemand nochmal nachhören will, was das Gewinnspiel war. Wenn das überwiegend Leute sind, die sich auf den Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Sendungen anhören, die schon gelaufen sind, man müsste das wirklich da ganz tief rein in die Zahlen. Man müsste wissen, wie alt sind die Leute, wie ist deren Mediennutzung sonst, was für eine Mediennutzung haben die auch gelernt. Es würde mich nicht wundern, wenn die meisten davon Leute sind, die sowieso schon den ganzen Tag Deutschlandfunk hören. Beispielsweise, die sowieso schon den ganzen Tag Deutschlandfunk hören, eigentlich schon immer Corso hören wollten, aber nie zu Hause sind, wenn Corso lief, und sich jetzt freuen, dass sie Corso hinterher nochmal im Internet hören können.
Ja, das können nicht 7,3 Millionen.
Warum nicht?
Nicht?
Warum denn nicht? Guck dir mal an, wie viel Hörer das Radio hat. Warum nicht? Also ich meine, es ist ja nicht nur der Deutschlandfunk.
Ich meine, wenn ich mir angucke, welchen Share der Deutschlandfunk von meinen 17 Euro irgendwas kriegt, ich glaube 20 Cent oder
so. Ja, das, also Deutschlandradio, also die drei Deutschlandradiowellen, die kriegen am wenigsten von allem. Aber nichtsdestotrotz, es gibt in fast jedem Bundesland sehr, sehr hörenswerte Radiosender, die auch super Inhalte produzieren. Ja, ja. Warum sollten WDR die Leute 5, das nicht? WDR 5, HR2, SWR 2, ja. BR Info oder wie sie heißen.
Das
Kulturradio hier bei uns.
Gut, wir haben aber sozusagen aber die Lösung.
Die Frage wäre dann, daran anschließend, wenn es diesen Leuten darum geht, fürs Radio produzierte Sendungen nachzuhören, dann haben die vor allen Dingen eine bestimmte Hörgewohnheit erlernt, nämlich radiophone Beiträge zu hören. Und das ist nach wie vor das, was wir hier nicht tun.
Ja.
Das heißt, ich halte meine alte These aufrecht, wir produzieren A zu viel Länge und B in Formaten, die zu ungewohnt für die Menschen sind und der Mensch fürchtet Ungewohntes. Mhm. Das wäre vielleicht auch eine Lehre, die man ziehen kann.
Wir haben das ja schon mal versucht, auch mal jetzt hier so ein bisschen reportagig zu werden. Zum Beispiel die kurze Folge zum Supercomputer aus Jülich. Da warst du mal so ein bisschen reportagig mit positiv gesagt, Atmo, negativ gesagt, die Klimaanlage war ziemlich laut unterwegs. Das hat den Leuten aber auch gefallen, glaube ich. Und das heißt, in die Richtung sollten wir noch weiter was machen?
Ja, denke ich schon. Also vielleicht sollten wir wirklich, das hatte ich ja damals, glaube ich, ins erste Konzept sogar geschrieben, dass ich gesagt habe, Formate zu machen, die so sind, wie die Leute es gelernt haben aus 100 Jahren Radio. Weil wir werden es sowieso nicht neu erfinden und besser machen.
Schade.
Nee, werden wir nicht. Also es gibt alle Ideen und alle Formate schon.
Gut.
Wir müssten uns dann nur daran bedienen.
Apropos Supercomputer, du sagst zwar, die Leute wollen eher kurz. De facto war aber die Supercomputer-Folge, die ausführliche mit Bernd Mohr, eine der am meisten downgeloadetsten Folge. Die hatte also etwa 18.800 Downloads bis heute und ist auch mit 2:23 unsere längste. Bernd Mohr war ein cooler Typ, oder?
Ist ein cooler Typ. Der war wirklich faszinierend, weil der, was mir am Anfang überhaupt nicht so klar war, normalerweise spreche ich ja dann mit dem Leiter des Instituts für Schieß mich tot.
Der dann eine Krawatte anhat.
Teilchen, der eine Krawatte anhat, weil er irgendwie falsch gebrieft worden ist und dachte, das Fernsehen käme. Ist mir auch schon mehrfach passiert. Das ist dann so, was machen Sie denn? Also irgendwo müssen wir ja reinsprechen. Ach, da hätte ich mich ja gar nicht ordentlich anziehen müssen. Das ist schon ganz schön. Bernd Mohr war so, in einer schon sehr einzigartigen Weise begeistert von dem, was er da tut, weil er auch gar nicht mehr tun will, als das, was er da tut.
Er will gar nicht Karriere machen.
Genau. Und wenn du so sonst, und das ist ja eine der Kritik, die man sehr häufig hört, auch von den Kollegen, wenn man mit denen redet, du hast halt viel Energie, also du hast 100% Energie, davon steckst du, was weiß ich, 70 oder sagen wir mal 50 in deine aktuelle Forschung. Mit 30% überlegst du dir schon, was da noch hinten dran kommen könnte und die restlichen 20%, die verbringst du damit, irgendwelche bescheuerten Anträge in 27 Durchschlägen zu schreiben, damit du überhaupt noch in 2 oder 4 Jahren finanziert wirst. Das heißt, du dein Fokus ist nicht ausschließlich auf dem, was du gerade forschst. Und das war bei Bernd Mohr völlig anders. Er sagt, nee, ich betreue den Supercomputer. Punkt. So, ich will jetzt nicht noch irgendwie beweisen, dass man, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass man Plasma noch heißer machen kann oder sonst irgendwas. Das heißt, im Grunde war Bernd Mohr der unwissenschaftlichste Wissenschaftler, mit dem ich da zu tun hatte. Und das ist schon sehr, sehr spannend gewesen. Also das, ja. Und der hat daraus wahrscheinlich resultierend, hat er einen unfassbaren Spaß an dem gehabt, was der da gemacht hat. Und das hast du halt in jeder Sekunde gehört, die er erzählt hat. Also das hat einfach so, das war schon sehr besonders.
Der hat sich auch hinterher in der Diskussion in den Kommentaren auch mal ein bisschen mit eingeklinkt. Ja. Das fand ich auch ganz gut. An der Stelle kann man vielleicht auch nochmal sagen, wir würden uns gerne noch mehr
Feedback
auch wünschen.
Ich bin mittlerweile tue ich halt einfach, bilde ich mir halt einfach ein, dass ich so super Fragen stelle, dass es hinterher keine Fragen mehr gibt.
Meinst du?
Nee.
Gut.
Das mit diesen Radioformaten, vielleicht sollten wir das wirklich mal ausprobieren.
Gut. Dann jetzt hier Preisfrage. Was ist die am meisten runtergeladenste Resonator-Folge?
Geladen kann man nicht steigern, darum ist die am meisten geladene.
Was habe ich gesagt?
Geladenste. Ich mache das jetzt absichtlich, um dich auch mal zu korrigieren.
Ich höre das nach.
Genau.
Also nicht, dass du da im Rohschnitt jetzt dran gehst.
Du bist ja der hinterher sagt, so schneid das raus. Das war immer, warte mal, das war sehr lange, war das die erste mit Viada, also mit unserem Chef. Mhm. Ich glaube aber, die dürfte abgelöst sein durch Nisa Ibrahim.
Ja,
das genau. Was auch ein völlig wahnsinniger Typ war.
Also wer es nicht gehört hat?
Ja, Paläontologie. Der Typ hat einfach mal, der ist halt hier im Wedding aufgewachsen und hat sich mit, ich glaube, sechs oder neun Jahren hat er ein Foto gesehen von Artefakten eines Dinosauriers, dem Spinosaurus aegyptiacus. Die Artefakte sind, ich glaube, ein Bombardement oder ein Brand im Zweiten Weltkrieg oder sogar im Ersten Weltkrieg schon in München in einer Sammlung verloren gegangen. Und es gab genau ein Foto von dem Archäologen, der die damals gefunden hat, oder Paläontologen, der die damals gefunden hat, und ein paar Artefakte. Und er hat sich damals in den Kopf gesetzt, diesen Dinosaurier will ich finden. Und das hat er gemacht. Ja, das musste er erstmal hinkriegen.
Ich glaube selbst
Leute, die dann irgendwie Astronaut geworden sind, haben sich zwar irgendwann mal gesagt, ich würde gerne Astronaut werden und darauf hingearbeitet, aber ich glaube nicht, dass die jemals damit gerechnet haben, Astronaut zu werden. Und Nisa hat halt die ganze Zeit gesagt, ich finde den. Ja, und dann hat er noch auf dem Weg dahin irgendwie noch so einen Flugsaurier gefunden, und zwar in komplett, der auch bisher unbeschrieben war, und alle Kollegen und seine Professoren haben gesagt, bist du denn irre, nach Afrika zu gehen, um da zu graben? Geh nach Asien, da sind die meisten Fossilien. Und er hat gesagt, nee, ich gehe halt nach Afrika.
Und also lebe deinen Traum und
ja, ach ja, das ist so ein Motivationstrainer-Gequatsche. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, lebe deinen Traum. Aber gib zumindest nicht zu früh auf. Das ist es wahrscheinlich.
Können wir den Nachwuchs ein bisschen begeistern mit diesem Format?
Ich denke schon.
Ja, ne?
Ja, absolut.
Wir hatten auch schon wirklich Feedback von Leuten, die gesagt haben, ich habe jetzt aufgrund von eurem Podcast hier mich bei euch als Azubi beworben oder habe jetzt, weil da so ein spannendes Thema irgendwie in der Krebsforschung zusammen mit dem Dresdner Onko Ray war, irgendwie hier eine Diplomarbeit bei euch
begonnen. Das glaube ich wirklich, dass wir dazu auch wahrscheinlich sogar noch viel stärker in der Lage wären. Das Problem ist halt, wenn du Menschen erreichen willst, die an so einem Scheideweg stehen, so was mache ich, was will ich eigentlich beruflich machen und sowas, die haben in der Regel eine Aufmerksamkeitsspanne, die sehr kurz ist. So Spätpubertät ist halt schwierig, da überhaupt jemanden zu erreichen. Mhm. Ist auch wieder eine Formatfrage dann. Aber im Grunde, ich denke immer, also bisher hat noch jeder Wissenschaftler, also jede Sendung, die ich hier gemacht habe, hat irgendwo entweder komplett oder im Verlauf der Aufzeichnung bei mir den Wunsch ausgelöst, das auch machen zu wollen. Oder irgendwie daran beteiligt zu sein. Und ich denke mal, wenn das bei mir funktioniert, dann muss das bei allen anderen eigentlich auch funktionieren, die ein bisschen Interesse über ihren eigenen Tellerrand hinaus haben für Dinge.
So kriegst du wenigstens einen kleinen Einblick, wenn wir dich ab und zu mal durch die Lande schicken.
Deswegen mache ich das ja. Das Problem ist ja, du hast ja nur ein Leben. So, und das reicht mir nicht. Ja. Also wirklich nicht. Und es gibt halt kaum Möglichkeiten, mehr als ein Leben zu leben. Die eine Möglichkeit ist, Schauspieler zu sein. Das bin ich nicht. Wäre ich aber auch gerne. Die andere Möglichkeit ist, durch möglichst viele andere Augen hindurch auf die Welt zu blicken. Dann kriegst du wenigstens so einen kleinen Abglanz.
Kann ich auch aus dem Berufsfeld der Wissenschaftskommunikation so mit unterschreiben.
Ja.
Ja, dann, genau, wir haben bisher 71 Folgen, wir haben 1 Million Downloads, die wir jetzt heute hier, wir nehmen am 2. November auf, feiern können. Noch zur Statistik, was glaubst du, was unsere durchschnittliche Sendungslänge ist?
1,20.
Nee, 54 Minuten.
Ach echt, unter einer Stunde?
Unter einer Stunde der durchschnittliche Sendungslänge.
Ach so, wegen der ganzen kurzen
Sendung. Wegen der ganzen kurzen, ja. Ich meine, ich hätte jetzt natürlich separat mal auswerten können, was die durchschnittliche Sendungslänge der langen Folgen ist. Das würde dann wahrscheinlich ja deutlich über einer Stunde liegen.
Aber das ist halt, das ist dann, also wenn man die kurzen dazu nimmt, ist es trotzdem ziemlich viel, ziemlich lang.
Ne? Ja, ich glaube, so eine normale Länge bei uns ist dann halt auch mal irgendwie 90 Minuten, würde ich mal so sagen.
Die kurzen so zwischen 15 und 20.
Ja, und dann kommt das so ungefähr raus.
Ja, und dann gibt's ja noch so Kurzfolgen, die dann, also fand ich dann am GFZ.
Ja.
Die verunglückte Kurzfolge, wo ich eigentlich nur, ja, komm, 10 Minuten, ja. Und das war dann, normalerweise rede ich ja mit Pressesprecher und da war es ja so, dass der Chef des Instituts selber was sagen wollte. Und ich dachte schon so, oh nee, das wird jetzt wieder ganz schlimme Worthülsen geben. Ja, und der hat dann halt eine Stunde lang
konkret auch
coolsten Sachen erzählt.
Ja. Genau, was ich dann natürlich irgendwie als Öffentlichkeitsarbeiter mir immer ausrechne, ist, wie lange haben sich Leute mit unseren Inhalten beschäftigt.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt die Anzahl der Downloads mal die Durchschnittslänge nehme, sprich wie viel Zeit haben Leute hintereinander weggemessen, sich mit unseren Inhalten.
Ach, das ist aber jetzt auch ein sehr theoretischer Wert.
Wieso?
Also du weißt ja nicht, ob die das alles gehört haben.
Ja gut, aber das weißt du zum Beispiel bei einer verkauften Zeitung auch nicht und trotzdem, das
stimmt, trotzdem
tun die Zeitungen immer so, als wäre Auflage gleichzusetzen mit einem Medienkonsum. Natürlich, ich sag dann immer gerne, ich rechne konservativ und rechne so, dass jeder Download nur einmal und von nur einer Person angehört wird. Das kann man ja so rum auch nicht sagen. 54 Minuten Durchschnittszeit mal 1 Million Downloads. Was meinst
54
du?
54 Millionen Minuten, warte mal eben, das Jahr hat... lass mich nicht lügen. Was? 54 Millionen? Das müsste so ungefähr.
Kannst ja ungefähr mal eine Stunde sein.
Anderthalb Jahre, ne? Das müssten ungefähr anderthalb Jahre sein,
die du bist in der falschen Größenordnung.
Bin ich in der falschen Größenordnung?
Ja.
Na doch. Das Jahr hat 31 Millionen Sekunden. Oh.
Du bist um zwei Stellen.
Ich bin
um zwei.
Oh ja, verdammte Axt. Dann wären das,
Also genau ausgerechnet sind es 106 Jahre, die sich Leute mit unseren Inhalten am Stück beschäftigt haben. Aber natürlich, wir wissen, dass es eine sehr ungefähre Zahl ist.
Nee, alle haben das gemacht.
Alle haben sich mindestens zweimal und mit zwei Leuten angehört.
Genau.
Nee, das nur mal so ungefähr, was sozusagen Beschäftigungsdauer mit unseren Inhalten angeht. Ja, dann für nächstes Jahr haben wir schon gesagt, wir machen weiter. Wir die ersten 3 Jahre rum. Und
es ist nach wie vor, ich weiß nicht, habe ich das vor 2 Jahren schon gesagt, ich glaube, da war mir das noch nicht so, es ist, lieber Hörfunk, es tut mir leid, das hier ist der geilste Job meines Lebens bisher. Also das, der Hörfunk kann das auch, das ist auch ein ganz anderes Gefühl, natürlich Live-Radio zu machen, ist schon sehr, sehr besonders, aber du hast halt nie diese Möglichkeit, maximal lange mit Leuten zu reden und auch anlasslos mit Leuten zu reden. Und das ist also schon. Und was ich in diesen wenigen 70 Sendungen, was ja noch nicht mal 70, das waren ja im Grunde dann nur maximal 40 Besuche, die ich irgendwo gemacht habe, was ich da alles Neues gesehen und gehört und gedacht habe, das habe ich in 17 Jahren Radio nicht neu gesehen, gehört und gedacht, obwohl ich immer dachte, da wäre es schon viel gewesen. Also Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht
schleimen. Ich freue mich, auch wenn wir es ja eigentlich nicht für dich machen, sondern für die Hörer. Aber
es motiviert halt auch irgendwie mal mit nur 3 Stunden Schlaf, nach nur 3 Stunden Schlaf und einer Reise über mehrere Stunden mit Kernforschern zu reden.
Wir nutzen auch weiterhin kostenlose Angebote, die es im Netz gibt für unsere Produktion, WordPress, Auphonic und Podlove.
Auphonic bezahle ich.
Ja, wir bezahlen mittlerweile auch Podlove Support, insofern, aber trotzdem, es sind Dinge, die aus der Community heraus entstanden sind.
Die Wikipedia.
Genau, die Wikipedia. Und da wollen wir sozusagen in die Community nochmal ein Dankeschön, kann man immer gut an dieser Stelle nochmal hineinsetzen. Man kann uns gar nicht flattern, weil wir ja schon vom Steuerzahler bezahlt sind.
Genau. Insofern, das heißt, wir müssen rauskriegen, wo Henning und ich wohnen und uns die schwarzen Koffer.
Ich krieg dann Ärger, aber
aber hinterher haben wir schwarze Koffer voller schwarzem Geld. Das ist doch super.
Das schneiden wir raus. Gut, was in Zukunft noch neu kommen soll, ist, wo ich mich sehr darauf freue, ist, dass es bei Podlove demnächst nicht mehr nur Verbesserungen im Backend, was diese Publishing-Infrastruktur angeht, kommen soll, die es im letzten Jahr schon immer wieder gab, sondern dass auch jetzt mal der Webplayer angefasst werden wird, den wir benutzen. Und eine Funktionalität, auf die ich schon sehr lange warte und schon seit einem Jahr dem Podlove-Team immer wieder bitte, das doch mal umzusetzen, ist also, dass es dann ein, ähnlich wie man das von YouTube-Videos kennt, einen Embed-Knopf geben wird, der es einem dann ermöglichen wird, bei diesem Podlove Player 2.0, also dann den Player zu embedden.
Rendert der dann auch einen Player zu Facebook, wie früher Soundcloud das gemacht hat? Weil das will man ja eigentlich haben.
Genau, also ich, ob dann das Embed auf Facebook so gut funktioniert, wie man sich das wünscht, ist immer noch mal eine ganz besondere Frage. Aber insbesondere auch erstmal das Einbetten, wie man das von YouTube-Videos in einem anderen WordPress oder in einem anderen Typo 3 oder sonstigen CMS von Webseiten angeht, ist hier also dran gedacht. Also dass ich dann halt dort so ein iFrame kriege und mir dann halt an beliebigen
aber ich will das in den Social das
einbetten kann.
Natürlich will ich das
Facebook
auch.
Ich will einen Player auf Facebook, so dass die Leute das hören können, ohne Facebook verlassen zu müssen. Genau, das wäre sozusagen das Idealziel. Ja. Ich denke mal jetzt, dass das erste, was die angehen, ist sozusagen die Möglichkeit überhaupt, das über so ein iFrame in nicht Facebookige und auch nicht Tweets einzubetten. Meine Hoffnung ist sozusagen auch, dass es dann natürlich auch auf Facebook geht. Aber für uns wäre das also schon ein ganz erheblicher Fortschritt, weil es schon ein bisschen blöd ist, dass man diese Medieninhalte immer nur so verlinken kann.
Ja.
Oder man muss sie dann auf anderen Webseiten explizit hochladen, was dann nicht den schönen Webplayer mit den Kapitelsprungmarken beinhaltet, was dann auch bei uns in der Statistik nicht irgendwie zählbar ist. Und insofern, da freue ich mich sehr drauf, wenn wir dann diese Dinge auch implementieren können und dann auch zum Beispiel die Helmholtz-Zentren, wenn du mal wieder in Jülich bist, das dann auch dann auf die Jülich-Webseite zum Beispiel direkt stellen zu können. Das ist noch was, wo ich dem ich sehr freudig entgegenblicke. Ja, dann Holger.
Ja.
Welche Frage hat dir denn noch nie jemand in einem Interview gestellt? Also vielleicht auch eine, die relevant für dieses Format sein könnte.
Ich überlege gerade.
Machen ja keine Frindheit.
Relevant für dieses Format.
Ja.
Mich hat außer dir noch nie jemand zu diesem Format befragt.
Von daher welche Frage habe ich dir dann beim letzten Mal zu stellen vergessen?
Das weiß ich nicht.
Ja, gut.
Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, wie man die passende Frage formuliert. Das kannst du dir überlegen, während ich dir die Antwort gebe. Ein Interview Jeopardy. Diese 3 Jahre, die ich jetzt unterwegs bin, haben dazu geführt, und das passt auch dazu, dass ich sage, mir reicht ein Leben nicht. Die haben dazu geführt, dass ich auch gerne Wissenschaftler geworden wäre. Ja, also das ist
Naturwissenschaftler?
Ja, genau. Naturwissenschaftler. Geisteswissenschaftler bin ich ja. Aber das, es gibt so viel zu entdecken.
Mhm.
Und ich würde da gerne was von entdecken. Es ist auch so ein ganz romantisches Bild natürlich, was ich im Kopf habe.
Eben hast du schon Goethe anreferenziert. Was die Welt im Innersten zusammenhält.
Ach, das Goethe?
Ja.
Ach so,
Faust.
Echt?
Ich erinnere mich.
Hallo. Geisteswissenschaftler, Holger.
Ja,
Medienwissenschaftler.
Du wirst lachen. Ich habe sogar mal.
Wir haben sogar mal erst deinen Goethe hier erklärt.
Wir haben sogar mal in der Theater AG Faust aufgeführt.
Ja, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Da war ich allerdings nur dieser, wie hieß der?
Der Erdgeist und das andere. Dieser Schüler von Faust.
Ja.
Verzeiht, ich würde euch deklamieren. Nee, das ist tatsächlich, also ich hätte mir, bevor wir hiermit angefangen haben, ich fand, es gab halt wirklich so einen Moment in meinem Leben, wo ich Popper verstanden habe und gesagt habe, Wissenschaft ist das Ding. Wissenschaft ist die einzige Methode, die zur Erkenntnis führt. Da werden jetzt die Philosophen sagen, nein, Grübeln führt auch zur Erkenntnis. Ja, da hast du aber nichts von. Jedenfalls der dir gegenüber sitzt nicht. Das heißt, ich war immer schon, seitdem bin ich so, schon so ein Wissenschaftsfanboy und sage, cool, also yeah, Science, fuck yeah, Science. Aber ich konnte mir nie vorstellen, selber auch an einem Naturwissenschaftsbetrieb teilzunehmen oder teilzuhaben oder da mitzumachen. Und mittlerweile denke ich, ja doch, mit allem, was ich jetzt weiß darüber, 20 Jahre zurückversetzt, würde ich es versuchen. Ich würde versuchen, Naturwissenschaftler zu werden nochmal. Und ich hoffe inständig, dass es uns gelingt, die Hörerschaft früh genug darauf zu bringen, das vielleicht doch mal zu versuchen. Ja, und ich war immer scheiße. Ich bin mehrfach sitzen geblieben wegen Mathe, Physik, Chemie. Also wirklich so volle Möhre, weißt du? Und das ist so, das abgesehen davon, dass es wirklich grotesk ärgerlich ist, wegen so einem Pipi-Kaka-Niveau, auf dem das in der Schule unterrichtet wird. Ja, ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja kein Niveau. Also das ist ja, das verstehe ich ja heute aus dem Stand alles, weswegen ich sitzen geblieben bin. Ich hoffe inständig, dass es uns gelingt, wenigstens eine Handvoll Leuten Mut zu machen, es trotzdem zu versuchen. Ich bin jetzt zweimal sitzen geblieben, Mathe, Chemie, Physik. Es ist halt trotzdem cool genug, dass du mit einem Röntgenlaser chemische Prozesse fotografieren kannst. Ich würde gerne daran teilnehmen auf irgendeine Weise. Also das wäre halt cool, wenn uns das gelänge mit unseren Sendungen. Also diesen Effekt bei jemandem auszulösen, wenn es nicht zu spät ist, weil mit 46 wirst du nicht mehr Naturwissenschaftler. Also das ist, da gehst du nicht mehr in diesen Betrieb, weil es ist und bleibt, und das ist auch was ich immer wieder höre, es ist eine Knochenmühle. Also es ist wirklich anstrengend und es ist wirklich frustrierend. Und das liegt nicht daran, dass du in deiner Forschung Rückschläge hast, weil Rückschläge in der Forschung sind super, weil, oh, hat nicht geklappt, cool, ich weiß, es klappt nicht, ich kann in die andere Richtung. Also das ist halt nicht, es gibt halt kein Scheitern, wenn du forschst. Das ist halt auch das Coole. Es sei denn, du hast irgendwie vollkommen absurde These, Käsemond. Dann scheiterst du natürlich spätestens, wenn du hinfliegst. Aber, also, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, mit 46 machst du nicht mehr. Es ist halt das Anstrengende in der Forschung. Und das ist eigentlich der Witz daran. Und das ist auch das Ärgerliche daran. Das Anstrengende in der Forschung ist die Verwaltung, die damit zusammenhängt. Anträge schreiben, Unsicherheit, viel zu wenig Geld. Also nicht nur das Einkommen des einzelnen Wissenschaftlers.
Kurze Beschäftigungsverhältnisse.
Zu wenig Geld für Personal, zu wenig Geld für Material. Ja. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Und dann höre ich so eine Bundesregierung mir den ganzen Tag erzählen, dass der Forschungsstandort Deutschland so wahnsinnig wichtig wäre. Unser Kapital sind die Köpfe und nicht die Bodenschätze. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Dann stattet doch die Universitäten ordentlich aus. Stattet die Institute ordentlich aus. Macht mehr PR. Es gibt ja praktisch keine Wissenschafts-PR. Wo passiert denn sowas? Das passiert nicht.
Ist das deine Wahrnehmung?
Ja, wo passiert das denn? Ich kann im Deutschlandfunk, kann ich mir jetzt natürlich aus Forschung, Hintergrundforschung,
Forschung aktuell
anhören. Aber wer hört sich denn im Deutschlandfunk? Das hört doch keine alte Sau.
Entschuldigung. Das heißt, Quarks und Co. muss samstags abends im ersten 20.15 Uhr
laufen. So war's. Quarks und Co. muss da laufen. Quarks und Co. muss auch, also überhaupt, wir müssen auch Formate finden, die Menschen ansprechen. Du kannst natürlich nicht Leute mit Forschung aktuell überladen, ja, wo der Kollege dann irgendwie monoton 5 Minuten lang darüber referiert, welche Schmetterlingsart gerade ausgestorben ist. Das musst du halt anders machen. Also ich habe das Gefühl, dass es ein komplett unbeackertes Feld ist, die Wissenschaftskommunikation dahin zu bringen, wo sie auch wirklich eine Wirkung für die Wissenschaft hat. Weil im Moment machen wir Wissenschaftskommunikation für die Leute, die das alles bezahlen müssen.
Ja.
Ne? Für der Steuerzahler soll merken, eigentlich ist das cool, was die da machen. Da gebe ich gerne meine Steuern hin. Aber du willst ja die Kinder des Steuerzahlers haben. Du willst denen ja sagen, ey, probier's doch mal. Weißt du eigentlich, warum der Himmel nachts schwarz ist und tagsüber blau? Interessiert dich das nicht, das rauszufinden? Ja, wo finde ich das? Na ja, finde halt raus, wo du es rausfindest. Mhm. Wir müssen den Menschen viel mehr beibringen zu zweifeln, weil das ist der Beginn von Wissenschaft, der Zweifel. Einfach zu sagen, ja, Moment mal, wieso ist denn der Himmel, muss der überhaupt blau sein?
Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Andererseits bin ich auch jemand, der sich jetzt hier als Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit von Forschungsorganisationen dazu sozusagen auch angesprochen fühlt. Und wir versuchen natürlich ganz
klar. Du hast also mit Sicherheit einen anderen Blick darauf als ich, weil ich bin halt irgendwie.
Aber ich sehe es natürlich genauso wie du, dass dass die Kommunikation nie genug ist, dass man immer mehr Leute ansprechen muss. Du hast gerade irgendwie das Statement für die Jugend schon gehalten. Geht in die Naturwissenschaft.
Und wir müssen auch unsere Wissenschaftler viel stärker dazu anhalten, über ihren Kram zu reden. Die müssen lernen, darüber zu sprechen, was sie tun.
Ja,
und auch lernen, Position zu beziehen. Weil ich glaube nicht, dass man in so einem haltungsfreien Vakuum sich befindet, wenn man Forschung betreibt, sondern wenn dann wieder so einer kommt und sagt, das mit dem Klimawandel, das stimmt doch alles gar nicht, dann erwarte ich, dass die gesamte Klimaforschung in Deutschland aufschreit und sagt, so nicht, Shitstorm. Alle auf Twitter und den Typen mal niedergemacht, weil der redet den Blödsinn und wir können nachweisen, dass der Blödsinn redet.
Ich glaube, dass die Wissenschaftler teilweise auch die Herausforderung sehen, dass sie dafür erstmal nicht bezahlt werden, sondern sie müssen dann irgendwie im Viertelstundentakt irgendwie ihre Zeitbudgets auf irgendwelche Projektkostenstellen intern verbuchen. Und da gibt es leider, muss man sagen, halt bei ganz vielen Projekten oder auch im Institutsbetrieb halt keine Kostenstelle, wo es okay ist, wenn du am Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde Öffentlichkeitsarbeit machen würdest.
Großer Fehler.
Großer Fehler, genau. Ja. Und das ist aber sozusagen dann in dem Moment auch aus meiner Sicht nicht nur ein Du-Du-Du an die Wissenschaftskommunikation, sondern auch etwas, was man an das Wissenschaftsmanagement adressieren muss.
Die müssen Geld dafür zur Verfügung stellen, dass jemand die Wissenschaftskommunikation für die Wissenschaftler übernimmt. Am Ende muss in jedem Institut jemand rumlaufen, der die ganze Zeit nur rumgeht und fragt, und was machst du gerade?
Ja, und genau das gibt es auch zu einem gewissen Grade. Da kann man sich natürlich immer mehr wünschen. Manche Initiativen sehe ich aber auch gar nicht unbedingt da jetzt in der Wissenschaftskommunikation zu Hause, sondern zum Beispiel, ich meine, du warst ja auch in Jülich zum Beispiel am Schülerlabor. Mhm. Und solche Initiativen finde ich in der Richtung genau richtig, was die Jugend angeht. Es gibt auch teilweise Initiativen, die schon in Kitas ansetzen. Da gibt es zum Beispiel dieses Haus der kleinen Forscher, vielleicht für uns für nächstes Jahr auch nochmal irgendwie eine Themenidee.
Klar, nehme ich die Kinder mit.
Wo es also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Kitas gehen und nicht direkt am Kind arbeiten, sondern die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden.
Ach so.
Und denen also dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Schulung geben, was ist hier, keine Ahnung, jetzt ist Herbst, die Blätter fallen von den Bäumen, was ist eigentlich irgendwie los im Wald? Und dann können die das halt dann im nächsten Herbst mit ihren Kindern da besprechen und kriegen dann da naturwissenschaftliche Forschung sozusagen auch schon mal einen ganz kleinen mit kommuniziert.
Das heißt, es ist schon besser als mein Eindruck vom System.
Ich bin total in der Filterblase gefangen und für mich ist zum Beispiel der Podcast auch halt eine Idee gewesen halt aus der Wissenschaftskommunikationsblase. Wir erreichen nur die eh schon katholischen irgendwie auch hinauszutreten und auch mal neue Leute, gerade halt wie es in der Podcast Grundhörerschaft, wie ich sie vor 3 Jahren so beobachtet habe, angeht, gerade die Technikaffinen auch ein bisschen die Wissensaffinen irgendwie zu erreichen. Aber natürlich kann das immer nicht genug sein und muss noch viel mehr geben. Gut, dann haben wir da drüber gesprochen.
Oh. Einmal aufgeregt.
Wir wünschen uns noch ein bisschen
Feedback. Wir wünschen uns gerne. Feedback, ja, und auch gerne iTunes. Themenvorschläge. Also das ist auch so was, was mir passiert ist dieses Jahr, dass wir sitzen auf dem Boxi mit einem befreundeten Pärchen, er ist Physiker, glaube ich auch, und sagt halt auch, hier, übrigens, red doch mal mit dem und dem und dem, da kann ich dir auch mal einen Kontakt herstellen. Mhm. Sag ich, ja, brauchst du nicht, das kann Henning, ja, wir sind ja im System. Ich glaube auch, dass viele in der Hörerschaft auch einfach Themenvorschläge haben. Also klar, lohnt es sich nicht für ein 5-Minuten-Gespräch jetzt irgendwie nach Köln zu fliegen, dann nach Jülich mit der Bahn und dann nochmal mit dem Bus und umsteigen und so. Aber wenn es ein Thema ist, über das man eine Stunde reden kann, was man eigentlich über fast jedes Thema kann.
Ja, genau.
Selbst Plasmaheizungen.
Dann sage ich Dankeschön. Wir beenden dieses Jahr mit diesem Gespräch. Es sei denn, es gibt vielleicht noch ein kurzes Weihnachtsgeschenk, was ihr in den nächsten Tagen noch im Feed findet. Und ansonsten vielen Dank, Holger, und bis 2016.
Ja, danke schön.